DW Wissen.
Hallo und herzlich willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Bei uns geht's heute ganz hoch hinaus, ins All. Ich spreche mit meinem Kollegen Dirk Lorenzen über den Asteroidentag am 30. Juni. Wir berichten über die hellste Galaxie.
In diesem ganz speziellen Bereich, also Galaxien mit heftiger Sternentstehung, mit extrem hoher Infrarotleuchtkraft, also das bis 100 Billionen, und das ist wirklich eine 1 mit 14 Nullen dahinter, mal der Leuchtkraft unserer Sonne entspricht, da ist es ein derzeitiger Rekord.
Gut vorbereitet in die Zukunft. IT-Unterricht für die Kleinsten in Estland. Und Entdeckungstour per App, Paris in Rätseln. Am Donnerstag, dem 30. Juni, ist Asteroidentag. Eine private Initiative rund um den Gitarristen der Rockband Queen, Brian May, der im Übrigen einen Doktor in Astronomie hat. Er hat den jährlichen Asteroidentag 2014 ausgerufen, um auf die möglichen Gefahren für die Erde hinzuweisen. Denn durch das All fliegen viele Brocken, die unserer Erde in die Quere kommen könnten. Hollywood hat das natürlich längst in Filmen wie etwa Deep Impact oder Armageddon auf die Leinwand gebracht. Bekannt ist aber auch der riesige Einschlag kurz vor dem Aussterben der Dinosaurier. Der ist allerdings vor mehr als 60 Millionen Jahren passiert. Mein Kollege Dirk Lorenzen kennt sich bestens aus. Ich habe ihn zunächst einmal gefragt, warum gerade der 30. Juni als Asteroidentag ausgesucht wurde.
Der 30. Juni ist der Jahrestag des großen und berühmten Ereignisses von Tunguska. Am 30. Juni 1908 ist ein etwa 50 Meter großes Objekt über Sibirien in die Atmosphäre eingedrungen und ist dann dort explodiert, zum Glück eben über einem völlig unbewohnten Gebiet in dieser Tunguska-Region. Aber eben auf einem Gebiet so groß wie das Saarland sind sämtliche Bäume entwurzelt worden. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dies wäre über Mitteleuropa passiert, dann hätte es natürlich Millionen Tote gegeben. Und das war die größte bekannte kosmische Explosion in der Menschheitsgeschichte. Und diese Asteroid Day-Initiative, die nutzt eben diesen Tag, um uns alle daran zu erinnern, naja, es gibt da eben kosmische Gefahren, derer sollen wir etwas mehr bewusst sein. Und dass diese Gefahr tatsächlich besteht, das hat man ja auch beim Treffer von Tscheljabinsk vor 3 Jahren gesehen. Aus heiterem Himmel kam ein 20-Meter-Brocken, ist auch zum Glück noch in der Luft explodiert. Aber auch damals gab es durch die Druckwelle dann eben etliche Verletzte, großen Sachschaden. Zum Glück ist aber niemand getötet worden.
Müssen wir denn Angst haben vor Asteroiden?
Nein, absolut nicht. Es kann zwar immer mal wieder so ein kleiner Brocken tatsächlich kommen, die sind ganz schwer nur zu finden und vorherzusagen, die kommen wirklich aus heiterem Himmel, aber es passiert eben doch sehr, sehr selten. Panik brauchen wir nicht zu haben. Offensichtlich gab es in den letzten paar hundert Millionen Jahren nur sehr wenige, sehr schwere Treffer auf die Erde. Andernfalls würde es uns jetzt nicht geben und wir könnten gar nicht miteinander sprechen. Also vor Asteroiden muss man jetzt nicht wirklich richtig Panik haben.
Aber was genau sind Asteroiden und was macht ihre Faszination aus?
Asteroiden sind so die Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Das sind so diese kleinen Brocken, die eben, als sich die ganz großen Planeten wie Jupiter und Saturn gebildet haben, die dann einfach übrig geblieben sind. Von denen gibt es Hunderttausende, ja fast Millionen, die so ein bisschen noch durch das Sonnensystem kreisen. Das sind schon ganz interessante Brocken, so die tiefgefrorenen Überreste eben aus dieser Anfangszeit des Sonnensystems. Und zugleich sind sie zum Teil auch einfach schön, denn die ganz kleinen Asteroiden, das sind dann so nur noch die, was weiß ich, kieselsteingroßen Teilchen, wenn die in die Atmosphäre eindringen, dann sehen wir sie als schöne Sternschnuppen. Also das, was von da oben kommt, das ist tatsächlich sehr hübsch, sehr schön, aber wenn es nur zu groß wird, dann wird es eben ungemütlich und man muss sich eben klar machen, das sind wirklich Massen, die da herunterkommen, aber zum Glück eben das meiste ist Staub, aber die Erde wird pro Tag um einige hundert Tonnen kosmisches Material schwerer, weil das eben auf die Erde kommt, aber wie gesagt, das meiste ist Staub, der einfach herniedersinkt.
Lässt sich denn vorhersagen oder erkennen, dass ein größerer Asteroid auf dem Weg Richtung Erde ist?
Das Problem bei diesen kleinen Brocken, die da in Tscheljabinsk ist, die kennt man kaum oder von denen sind viel zu wenige bekannt. Da kann man kaum vorhersagen, wann die kommen. Die kommen dann tatsächlich aus heiterem Himmel und können jederzeit irgendwie die Erde treffen. Wie gesagt, es passiert sehr selten, aber das kann passieren. Die Astronomen machen natürlich so eine Inventur dieser Asteroiden. Das heißt, sie gucken sich genau an, was gibt es wo. Und die ganz großen Brocken, so die 5 bis 10 Kilometer Brocken, die sind alle bekannt. Also diese Dinosaurier-Killer-Klasse, wie man die nennt. Also weil es damals ja vor gut 60 Millionen Jahren so einen schweren Einschlag gab. Die sind alle bekannt. Weiter unten gibt es dann sicherlich noch Lücken. Da gibt es große Suchprogramme, dass man eben möglichst diese gefährlichen Objekte herauspickt. Im Moment kennt man da so etwa 1000, von denen man sagt, sie gelten als potenziell gefährlich. Das heißt dann, die sind so 150 Meter groß oder größer und können innerhalb der nächsten, sagen wir, 200 Jahre der Erde so näher kommen als, sagen wir, 20-fache Mondentfernung. Für uns ist das immer noch weit weg. Für die Astronomen ist es dann aber doch schon relativ nah. Wenn man es lang genug weiß, dass so ein Objekt kommt und uns treffen könnte, dann gibt es tatsächlich Abwehrstrategien. Aber das muss man eben wirklich Jahrzehnte vor dem möglichen Einschlag machen. Das Einfachste ist, man nimmt eine Raumsonde, fliegt einfach zu diesem Asteroiden hin und rammt den. Also kann sagen, man gibt den so einen Kinnhaken, fliegt da einfach mal gegen. Dann wird der Asteroid ein ganz bisschen verschoben aus seiner Bahn heraus. Das sind vielleicht nur wenige Zentimeter oder Meter. Das reicht aber, weil der Asteroid dann ja noch viele Male um die Sonne herumkreisen muss, bis er die Erde treffen würde. Und bis dahin hat sich diese kleine Bahnabweichung durch den Einschlag der Raumsonde aufgeschaukelt, so groß, dass der Asteroid dann am gefährlichen Tag eben nicht die Erde trifft, sondern knapp an der Erde vorbeizieht.
Finden Sie es nicht ein bisschen erschreckend, was sich so alles im All tummelt?
Nein, wirklich erschreckend finde ich es nicht. Wie gesagt, also wir sind in 4,5 Milliarden Jahren auf der Erde sind wir entstanden. Also ganz so häufig kann das, was sich da tummelt, nicht auf die Erde treffen. Aber was ich ein bisschen ja vielleicht erschreckend finde, ist, was da dann für politische Prozesse jetzt irgendwann in Gang kommen müssen, ob wir dann eben wirklich sagen, wollen wir denn die Menschheit vielleicht retten, wenn so eine kleine Gefahr droht. Ich sage es nochmal, es gibt jetzt ja diese Suchprogramme, dass man eben wirklich die Zahl der möglicherweise gefährlichen Asteroiden einfach groß erhöhen will, dass man da genauer wissen will, was fliegt da wirklich herum. Und dann kann es eben sehr gut sein, dass in einigen Jahren wir dann in die Situation kommen, dass wir sehen, aha, da ist ein Objekt von 150 Metern Größe, das könnte in 100 Jahren die Erde treffen mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 2%. Dann wird es sicherlich sehr interessant, wie wir uns dann verhalten. Das ist dann ja doch eine sehr politische, auch sehr ethische Frage. Würden wir heute einige 100 Millionen Euro für eine Rettungsmission ausgeben wollen, um die Menschheit in 100 Jahren vor einem nur sehr geringen Risiko zu retten? Ich glaube, das wäre relativ erschreckend, was wir da dann für Debatten bekommen. Denn ich bin mir sicher, wir würden es nicht tun. Wir würden sagen, na, warten wir doch mal 20, 40 Jahre. Das können die immer noch machen und die können es dann auch vielleicht viel besser.
Mein Kollege Dirk Lorenzen zum Asteroidentag am 30. Juni. Mit riesigen, modernen Weltraumteleskopen blicken Astrophysiker täglich ins All. Die Lichtwellen, die sie dabei entdecken, sind im Zweifelsfall schon seit Millionen oder sogar Milliarden Jahren unterwegs. Dank immer besserer Techniken können die Teleskope gewissermaßen die Folgen längst vergangener Ereignisse einfangen und in die Vergangenheit des Universums blicken und auch das ein oder andere entdecken. Zum Beispiel die mit Abstand hellste Galaxie. Sie ist um ein Vielfaches heller als unsere Heimatgalaxis, die Milchstraße. Marisa Huber berichtet.
Einen Namen gibt es für die hyperleuchtende Galaxie noch nicht. Sie wird aber bestimmt nicht mehr lange namenlos bleiben. Für den Astrophysiker Norbert Junkes aus Bonn ist die Galaxie nämlich eine Ausnahmeerscheinung.
In diesem ganz speziellen Bereich, also Galaxien mit heftiger Sternentstehung, mit extrem hoher Infrarotleuchtkraft, also das bis 100 Billionen, und das ist wirklich eine 1 mit 14 Nullen dahinter, mal der Leuchtkraft unserer Sonne entspricht, da ist es ein derzeitiger Rekord.
Diese Galaxie wird als außergewöhnlich hell wahrgenommen, weil sie extrem viele Sterne besitzt. Täglich entstehen dort neue Sterne. Zum Vergleich, in unserer Milchstraße passiert das nur einmal im Jahr. Allerdings ist die neue Galaxie nicht die einzige herausragende Sternenformation, die Wissenschaftler bislang gefunden haben. Bereits im vergangenen Jahr wurden andere superhelle Galaxien im Universum aufgespürt.
Es liegt daran, dass man extrem empfindliche neue Instrumente hat. Diese Infrarotdetektoren, die laufen natürlich darauf hinaus, die können Galaxien mit ganz, ganz heftiger Sternentstehung aufzeigen. Und diese Satelliten wie Planck und wie Herschel haben da das Universum systematisch beobachtet und die Auswertung dieses Datenschatzes, die geht eben jetzt vonstatten. Und dadurch kriegt man eben diese so leuchtkräftigen Galaxien mit heftiger Sternentstehung.
Mithilfe modernster Radioteleskope und Satelliten lassen sich elektromagnetische Wellen anderer Galaxien messen. Neue Weltraumteleskope wie Planck und Herschel können unter anderem das Infrarotlicht weit entfernter Galaxien erkennen, so wie diese Galaxie. Sie ist 10 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Das heißt, das Sternenlicht dieser Galaxie hat 10 Milliarden Jahre gebraucht, bis es die Erde erreicht hat. Mit den Teleskopen kann man jetzt in die Vergangenheit blicken. Nur 4 Milliarden Jahre vorher war übrigens der Urknall. Das Spannende, man kann dieser Galaxie regelrecht dabei zusehen, wie sie damals Sterne bildete. Der Studienleiter Min Yun von der University of Massachusetts in den USA ist gespannt darauf, welche Erkenntnisse sich aus seinen Beobachtungen gewinnen lassen.
Unsere Entdeckung ist sehr wichtig, weil sie Antwort auf viele Fragen geben kann. Wie groß können Galaxien im Universum werden? Wie schnell funktioniert Gravitation? Wie viel Materie gibt es im Universum? Und natürlich, wie effektiv ist der Prozess der Gasansammlung der Sterne? Unsere Erhebung bringt also wichtige Erkenntnisse, um zu erklären, wie Galaxien nach dem Urknall gebildet wurden.
Obwohl die Entdeckung extrem leuchtender Galaxien neue Erkenntnisse über die frühe Zeit des Universums zulässt, ist in der Forschung längst nicht alles geklärt, sagt Norbert Junkes.
Dieser Übergangsbereich zwischen der Reststrahlen des Urknalls, zwischen den ersten paar hunderttausend Jahren und so ungefähr einer halben Milliarde Jahre, das sind die sogenannten dunklen Jahre, in denen es recht schwierig ist, Strahlung aus diesem frühen Bereich des Universums überhaupt zu kriegen. Also das ist eine Hürde, die wir in der Beobachtung eben noch überbrücken müssen.
Denn je älter die Strahlung ist, desto schwächer wird sie. Es müssen in Zukunft noch empfindlichere Weltraumteleskope entwickelt werden, um mehr über die dunklen Jahre des Universums zu erfahren.
Je jünger, desto besser. In Estland bringen die Lehrer schon Erstklässlern bei, dass Computer nicht nur zum Spielen da sind, sondern dass man damit beispielsweise auch programmieren kann. So soll der IT-Nachwuchs in dem baltischen Land gefördert werden. Und so sollen Kinder schon bald auch Computercodes können und ihre eigenen Programme schreiben. Schon 1990 hat eine staatliche Bildungsorganisation damit begonnen, die 550 Schulen im Land mit Computern und mit Internet auszustatten. Mittlerweile hat jeder Schüler in dem kleinen Land mit gerade mal 1,3 Millionen Einwohnern seinen eigenen PC in der Schule. Carsten Schmiester hat sich das vielversprechende Konzept angeschaut.
Microsoft, Excel, Google Docs, PowerPoint.
Microsoft, das Tabellenprogramm Excel oder die Präsentationssoftware PowerPoint. Ganz normale Begriffe für diese gerade einmal 9-jährigen Schüler in Tallinn. Genauso normal wie das Unterrichtsfach Programmieren in der Grundschule. Und das geht schon seit vielen Jahren so. Digitales Lernen im, was das angeht, topmodernen Estland. Der Staat setzt voll auf Computertechnologie und das heißt eben auch ganz früh damit anfangen. Die Schulen sind bestens ausgestattet und viele Fachleute wie der Medienwissenschaftler Indra Gibus sind hochzufrieden. Wir führen die Kinder so früh an Computer heran, weil wir hoffen, dass aus ihnen später einmal Programmierer werden oder Start-up-Gründer. Außerdem ist es gut für die Demokratie, wenn sie lernen, dass so ein Kasten nicht nur von Geeks verstanden wird. Am Ende sind doch alle Bürger besser informiert. Sie können Dinge hinterfragen und Entscheidungen besser begründen. Das Zauberwort ist Tigrihüppe. Tigersprung. Es steht für das schon 1997 aufgelegte Programm zur Digitalisierung der Schulen und im weiteren Sinn dann für die Transformation des kleinen baltischen Staates von einer reinen Kommunikationswüste in eine digitale Ökonomie und Demokratie. Mit einem in der Verfassung verankerten Recht auf kostenlosen Internetzugang, mit einer seit 16 Jahren papierlosen Verwaltung und Regierung, wobei letztere selbstverständlich per E-Voting, also digital gewählt wird. Jeder Bürger hat einen elektronischen Personalausweis, mit dem er virtuelle Behördengänge macht, einkauft, rechtsgültig unterschreibt, seine Steuern erklärt. Inzwischen gilt das Internet als der estnische Wirtschaftsmotor. Hier wurden unter anderem beliebte Anwendungen wie die Kommunikationssoftware Skype erfunden. Das Besondere an Estland ist, dass dieses Land so klein ist. Vielleicht waren wir deshalb immer schon so mutig, neue Sachen auszuprobieren. Die elektronischen Medien und die Verwaltung sind hier sehr beliebt. Vielleicht ist gerade dieses Vertrauen und auch der Optimismus das, was uns vom übrigen Europa unterscheidet.
Reiseführer über Paris gibt es jede Menge. Die meisten haben ein Kapitel mit sogenannten Insider-Tipps, die aber gar keine mehr sind, denn das kann man alles übers Internet erfahren. Aber für die französische Metropole gibt es eine recht ungewöhnliche App. Sie führt einen zu geheimnisvollen Ecken und an Orte in Paris, die noch nicht ganz so populär sind. Das Praktische für Touristen: Man braucht nur einmal ins Internet zu gehen, um sich die App herunterzuladen und kann sie danach offline benutzen. Paris einmal anders. Kerstin Gallmeier hat es ausprobiert.
Für wen wurde der riesige Obelisk von Luxor, der seit 1836 auf dem Pariser Concordeplatz steht, eigentlich ursprünglich gebaut? Die Antwort darauf, nämlich für Ramses II., liefert die App Paris Enigme, Paris in Rätseln, in der ersten von rund 35 Aufgaben.
Paris Enigme, c'est un parcours de découverte.
Paris in Rätseln ist ein Entdeckungsparcours zwischen dem Concordeplatz und der alten Oper, erzählt Cédric, der mit seiner Firma die App erfunden hat. Wir sind nicht weit weg von der Fanmeile. Die Besucher, die zur EM kommen, sind so eingeladen, nicht nur stur von A nach B zu laufen, sondern auf diese Weise ein paar Geheimnisse von Paris zu entdecken.
Mais qui s'arrête pour découvrir quelques secrets de Paris.
Zum Beispiel, wie es eigentlich im 16. Jahrhundert auf dem Platz aussah, auf dem sich heute der Louvre, das meistbesuchte Museum der Welt, befindet. Damals stand hier nämlich noch ein mittelalterliches Schloss. Dort, wo jetzt die berühmte Glaspyramide ist, waren früher Felder, auf denen Schafe weideten. Mithilfe der App erscheint der historische Louvre-Platz als 360-Grad-Panorama auf dem Smartphone. Paris in Rätseln ist eine von zwei neuen Apps, mit denen die Stadt Paris EM- und Sommertouristen ein neuartiges Erleben ermöglichen will, erklärt François Moreau, der das Projekt mitverantwortet.
Ce qui est novateur, c'est encore une fois cette démarche d'expérimentation.
Wir wollen gerne neue Dinge ausprobieren, eben auch mit spielerischen oder multimedialen Apps, und so eine Erweiterung zu den klassischen Reiseführern bieten, um die Pariser Sehenswürdigkeiten zu entdecken.
Pour découvrir le patrimoine parisien.
Auch die des beliebten Marais. Mit einer App, die Gwendoline und ihre Kollegen aus Toulouse erfunden haben, können Paris-Touris sich ihre eigene kleine Führung durch das alte, jüdisch geprägte Viertel organisieren. Es gibt hier so viele Sachen zu sehen, die viele Leute gar nicht kennen. Unsere Idee war es deshalb, dass man auch manch versteckten Ort im Viertel entdecken kann, auf eine innovative und neue Weise. Dafür hat das von der Stadt engagierte Start-up-Unternehmen sogenannte Bleams kreiert. Blaue oder pinke Schilder mit weißen Punkten. Sie dienen entweder zur Orientierung oder sind auf Sehenswürdigkeiten angebracht. Scannt man die Bleams mit Hilfe der App, erscheinen Fotos der Gebäude, Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen und dazu Anekdoten und Historisches in verdaulichen Häppchen, unterstreicht Gwendoline. Wir haben die Texte so geschrieben, dass man auch Lust hat, sie zu lesen. Wenn es gleich 2-3 Seiten zu einer Sehenswürdigkeit sind, hat man ja in der Regel schon gar keine Lust mehr. 35 Sehenswürdigkeiten des Marais können die App-Benutzer dadurch entdecken. Bislang allerdings nur in Englisch, Französisch oder Spanisch. Praktisch für Touris sind die Apps trotzdem. Das Runterladen ist kostenlos und danach kann man sie ganz ohne Internet benutzen.
Man kann aber auch ohne Reiseführer und ohne App einfach nur so durch Paris schlendern. Das war's für heute aus der Wissenschaft. Nächste Woche geht es wieder um Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter db.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.